Hallo alle miteinander zum Uncast Nummer 37. Herzlich willkommen alle.
Tja. Ja, hallo, hier ist auch Mo. Ich grüße euch auch. Eigentlich dachte ich, der Rio kündigt mich wie immer an, aber der hat mich jetzt so richtig verarscht.
Ja, ich hab's jetzt gedacht, ich mach's mal nicht, ja. Ich mach's mal nicht.
Da dachte ich, es kommt noch irgendwas, aber da kommt nichts mehr. Aber das ist natürlich Rio, ja, der genau. einem immer irgendwie was in natürlich. Die Fresse hauen. Nein, Quatsch.
Auch natürlich dir herzlich willkommen, Mo.
Jetzt fühle ich mich gleich besser. Mein Herz geht jetzt auf und massig Themen wieder.
Bitte?
Und massig Themen haben wir wieder. Und auch ein, zwei Antworten auf Fragen, die wir bekommen haben. Ja. Und vielleicht fängst du mal an.
Ja, ich fange an, denn etwas Wundervolles ist passiert. Ja, Leute, ich habe endlich dieses Nexus S bekommen. Tatsache, ja. Und das ist die Super Clear LCD Version, und zwar die ungebrandete, wie das so schön heißt. Nicht die Vodafone-Version, sondern die freie Version. Und ja, gut, hat lang genug gedauert. Ich habe also letzte Woche schon mal Gelegenheit gehabt, hier mich da ein bisschen mit zu beschäftigen, deswegen. Und was soll ich sagen? Wer es noch nicht weiß, Gingerbread ist genial. Ja. Und es sind viele Verbesserungen gemacht worden. Das ist übrigens die Version 2.3.3, die da drauf ist. Also die wirklich neueste Fassung davon und ist schnell, sehr schnell sogar. Man muss ja bedenken, dass eigentlich die Leistungsdaten oder die technische Geschichte quasi dem Samsung S entspricht, dem Samsung Galaxy S, ja, und entsprechend auch in etwa dem Samsung Galaxy Tab. Und da habe ich auch mal ein paar Vergleiche angestellt dazu und bin tatsächlich überrascht, dass die Leistungsdaten dann schon deutlich besser sind als die vom Galaxy S bzw. vom Galaxy Tab. Das wundert mich, weil die Hardware ja eigentlich identisch ist. Das kann nur bedeuten, das sind Einsparungen, die man macht, weil eben die Originaloberfläche von Google drauf ist und nicht wieder so ein eigenes Ding von den Herstellern. Ja, weil der beim Tab und beim Galaxy S eben dieses TouchWiz drauf ist. Und das ist eben hier nicht drauf. Die Benchmarks, die ich gemacht habe, sind also deutlich gegenüber dem S und dem Tab. Ich habe mal mir einen Spaß gemacht und habe das verglichen mit einem Nexus S Super AMOLED Version. Allerdings wurden die Messungen von jemand anders gemacht. Und wahrscheinlich, oder ich gehe einfach davon aus, dass die von 2.3.1 gemacht wurden und nicht mit 2.3.3. Von daher kann es natürlich auch einfach nur Optimierungen sein und keine jetzt direkte Unterschiede zwischen der Super AMOLED-Version und der Super Clear LCD-Version. Aber die Ergebnisse bei mir hier waren etwas schneller als die Tester. Aber wie gesagt, das mag wohl an der Gingerbread-Version 2.3.1 zu 2.3.3 liegen diese Geschwindigkeitsunterschiede. Ja, also, was soll ich sagen, ne? Ich habe so lange darauf gewartet und es ist absolut top, kann man nichts sagen, aber es ist leistungsmäßig halt im Mittelfeld jetzt nur noch. Dadurch, dass eben die Geräte herausgekommen sind mit Dual-Core-Prozessoren, wie eben das LG, das in den USA schon gibt, da wird es jetzt übrigens bald noch eins geben, mit Dual-Core von LG. Und das P990 dürfte bald erscheinen. Von daher sieht man eigentlich deutlich, dass es eben jetzt eine Generation schon wieder zurückliegt. Das Nexus S. Nichtsdestotrotz ist es momentan absolut ausreichend, schnell genug. Ich habe Spiele getestet. Aber ist mir etwas aufgefallen. Das ist ganz interessant. Zum Beispiel haben wir ja das Spiel schon mal vorgestellt. Dieses Turbo Fly heißt es, glaube ich. Moment mal.
Turbo Fly, ja.
Moment, ich guck mal nochmal. Ja, genau. Turbo Fly 3D. Diese Demo-Version. Ja. Und die habe ich ja auf dem Tab gespielt, absolut ruckelfrei, ja, sehr gut. Lief wunderbar auf dem Tab. Jetzt habe ich das installiert auf dem Nexus S und so wie es gehört, Move to SD. Und was habe ich festgestellt? Es ruckelt. Und zwar offenbar jedes Mal, wenn irgendwelche Effekte oder irgendwas nachgeladen wird, ruckelt das. Es gibt kurzer Rucker und dann geht es weiter. Und das war mir eigentlich von vornherein klar, dass das von App to SD zusammenhängt. Ich habe es dann nämlich nochmal installiert und auf dem Telefon gelassen, also ohne die SD-Karte, was ja eigentlich gar nicht geht. Hier ist übrigens keine SD-Karte möglich. Das ist also eine interne SD-Karte. Ja. Da kann also hier keine reinstecken. Da gibt es keinen Platz dafür. Ja, und trotzdem, dass das eben ein interner SD-Speicher ist, wenn ich es eben im Phone-Speicher installiere, dann ruckelt es gar nicht. Im Gegenteil, wesentlich flüssiger noch als auf dem Tab. Und
Also
dann.
die SD, die Geschwindigkeit vom Lesen der SD-Karte, sage ich mal in Anführungszeichen, die ist nicht so hoch und dadurch die Rucker.
Definitiv, ja. Absolut. Und das wundert mich, weil es ja eine interne SD-Karte ist.
Eben.
Ja.
Ja, habe ich
Und
mir auch gerade gedacht, weil es wird
ja.
ja einfach nur ein Speicherchip sein,
Ja, genau. Aber.
der als SD ausgelegt ist.
Genau.
Und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er eher schneller ist als eine herkömmliche SD-Karte.
Ja, genau. Anscheinend ist es halt trotzdem nicht ausreichend oder eben nicht so. Und deswegen gibt es also bei zeitkritischen Spielen oder Anwendungen, wo das Nachladen zu Aussetzern führen kann, dann eben, ja, das ist dann eben kritisch und das sollte man dann lieber auf dem Phone installieren. Dazu muss ich sagen, dass Galaxy Tab hat ja da genug Speicher, ja fast, wenn ich das mal nochmal angucke, fast 2 GB für Anwendungen. Ja, Moment, schau nochmal genau, nicht, dass ich was Falsches jetzt sage. Also nicht ganz, ein bisschen was geht immer vom System ab. So, Moment mal. Ja, also 1,87 GB für die Programme da drauf, ja, dann ist nochmal unterteilt, partitioniert also für die persönlichen Daten, da gibt es dann nochmal 80 MB etwa drauf und die interne SD-Karte sind dann eben diese 13 Gigabyte, was da noch frei ist, eigentlich sollten es ja 16 sein, aber tja, da geht halt offenbar einiges ab. So, und beim Nexus S, da ist einiges schon ein bisschen knapper bemessen. Ja. Ach so, ja, RAM-Speicher, genau, RAM-Speicher. Da muss ich mal gucken, ich müsste beim, weil ich das so nicht sehen kann. Mal schauen. Also RAM-Speicher ist eben der ausführbare Speicher, also der Speicher, in dem die Programme quasi ausgeführt werden. Ja. Und nee, ich kann es leider nicht. Ich kann es leider nicht sehen. Ich habe da keinen Überblick dafür. Für diesen Hauptspeicher. Jedenfalls finde ich den jetzt hier so nicht. Na, Moment mal, ich guck mal hier. Nein. Also ich kann nicht gucken, aber ich gehe mal davon aus, das sind 1 GB beziehungsweise 768 Megabyte Hauptspeicher. Ja. Beim Tab und beim Nexus S ist das ziemlich knapp gehalten. 384 Megabyte, die zur Verfügung stehen für das Ausführen von Programmen. Das ist extrem wenig. Das
Ja.
heißt, wenn man mehrere Programme startet, ja, dann wird also dann wird das Programm alte Programme beenden, in den Hintergrund legen, beenden und dann eben, wenn man dann wieder zurückswitcht, dauert das eine ganze Zeit lang wieder. Ja. So, also relativ gesehen, ja. Es ist so schnell, das Nexus S, bei diesem Rumschaufeln, dass man es nicht ganz so drastisch merkt. Ja.
Ja, aber natürlich merkt man es. Also ja. Das ist ja schon, das ist wie das Auslagern des Speichers vom PC. Das ist ja nichts anderes.
Ja, es oder ist, ähnlich. Es ist auf jeden Fall, wird es eine Verzögerung, nur die merkt man kaum, weil eben dieses Rumschaufeln extrem schnell vonstatten geht. Ja, das, da hat offenbar Google bei diesem 2.3.3 doch einen guten Algorithmus gefunden, der das also ruckzuck macht. Da merkt man jetzt nicht viel davon. Aber es ist schon ärgerlich oder verwunderlich, ja, dass so wenig Speicher reingesetzt wurde. Also Hauptspeicher, Arbeitsspeicher. Der interne Speicher für Programme beträgt 1 Gigabyte. Könnt auch, sage ich mal, 2 Gigabyte sein, ja, wie beim Tab. Aber nein, es ist halt 1 Gigabyte. Und dann bleiben auch wieder für den für effektiv für etwas drauf zu machen, ja, sind dann eben da so ungefähr 13,5 Gigabyte frei.
Mhm. Und wie ich dich kenne, hast du es ja schon ziemlich ziemlich befüllt alles.
Ja, also es geht. Ich hab mich noch zurückgehalten. Ich habe mich noch zurückgehalten.
Ja, aber du hast doch geschwärmt auch von der App-Synchronisation. Also Gerät an und wupp, alles ist drauf.
Ja, das war sehr interessant. Als ich das eingerichtet habe, habe einfach meine Google-Account-Daten eingegeben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das wiederherstellen soll. Und auf dem Tab, da habe ich ja das auch angeklickt, dass das also ein Backup machen soll bei Google. Ja. Schon seit eh und je, schon seit ich es habe. Und ja, siehe da, ich habe dann gesagt, okay, wiederherstellen. Da hat er mir alles, was auf dem Tab drauf ist, hier auf das Nexus S installiert. Komplett alles. Das war gut, sehr schön, hat mir gefallen. Gut, einiges musste ich natürlich wieder runter machen, weil ich habe natürlich auf dem Tab andere Programme als die ich auf dem Handy brauche, klar. Aber trotzdem, es war schön, hat auch einige Einstellungen übernommen. Leider nicht die wichtigste, nämlich die Wi-Fi-Einstellung, die hat er nicht übernommen. Super. Aber ansonsten zum Beispiel so die Einstellungen, wann sich der Bildschirm ausschalten soll und so weiter, die wurden alle tatsächlich übernommen. Ja, es war dann alles so eingestellt wie auf meinem Tab im Prinzip. War interessant, gut, sehr schön. Das hat mich gefreut. Hat mir also doch ein paar Schritte an Arbeit erspart dann, so diese ganze grundlegenden Einstellungen komplett von Anfang an zu ändern. Ja, ich meine, wichtigste, das Display, ja, weil die SuperClear LCD-Version ist ja jetzt mal neu. Das Nexus S gibt es ja in den USA schon eine ganze Zeit lang jetzt wieder. Aber das SuperClear LCD, das ist eben brandneu. Die Qualität ist gut. Ich kann da jetzt nichts Negatives entdecken. Die Farben sind halt im Gegensatz zum AMOLED-Display realistischer. Ja.
Das hat sich aber eigentlich geändert im AMOLED-Display. Wir hatten ja in den letzten Sendungen auch einen Bericht gehabt, worin es ums Upgrade ging von auf Version 2.3.3. Und dann hieß es, die Farben hätten sich weitgehend normalisiert, also nicht mehr diesen Blauton.
Beim Super AMOLED, ja.
Mhm. Beim Super AMOLED.
Ja, das stieß dann natürlich auf wenig Gegenliebe für die Leute, die eben auf diese unrealistischen Farben stehen. Die fanden das gar nicht so witzig. Aber insgesamt gesehen gibt es natürlich immer noch einen Unterschied zwischen AMOLED. Das heißt, das AMOLED hat kräftigere, wenn auch fehlerhafte Farben, auch wenn das jetzt ein bisschen korrigiert wurde, die aber sehr gut aussehen. Ja, muss man ganz klar sagen. Also wenn man jemand beeindrucken will, dann ist es Super AMOLED genau richtig, weil wenn man das anschaltet, dann boah, die erste Reaktion boah. Das ist genau das wie mit diesen Hochglanz-Displays bei den Laptops. Ja, mhm.
Wenn man es einschaltet, dann boah, wenn man dann auf dem Balkon sitzt, ich sehe nichts mehr.
Genau, wenn man das im Dunkeln einschaltet, dann haut's einem um und wenn man draußen probiert, was damit zu machen, dann haut's einem gleich wieder um, weil man nämlich nichts mehr sieht. Und so kann man das dann beim Super AMOLED auch beschreiben, denn das Super AMOLED, diese brillante Farben und so weiter, die hat ihren Preis, nämlich die Schärfe. Das Super AMOLED ist trotzdem sehr, sehr gut und auch sehr scharf, allerdings kommt es absolut nicht an die Schärfe ran wie beim SLCD. Dafür sehen halt die Farben bei dem SLCD oder Super Clear LCD, ist ja SC-LCD. Ist ja wieder ein anderes, ne? Also da kommen dann die Farben dann nicht ganz so gut rüber wie beim AMOLED, beziehungsweise sind eben realistischer. Und du weißt ja, ne, Realität ist langweilig, also von daher.
Ja, genau.
Ja, ist so.
Realität ist was für Menschen, die nicht mit Drogen klarkommen, oder
ich wie will, war das? Ja, genau.
Ich meine,
Clicky-Bunti, ne, Clicky-Bunti ist halt auf jeden Fall beim AMOLED besser in Szene gesetzt.
Leute, nicht falsch verstehen, also Drogen sind keine Lösung, nur Android.
Doch, Drogen sind eine Lösung für das Super Clear LCD, wenn man kräftigere Farben haben will.
Okay.
Vorzugsweise gibt es da Artikel bei Wikipedia über die Hippie-Zeit. Ja, um es kurz abzuschließen damit, das Nexus S mit Super Clear LCD ist seine Kohle wert, ist gar nicht mal so teuer übrigens, habe ich jetzt mittlerweile schon gesehen für 460 Euro ohne Vertrag. Das ist ein sehr guter Preis für so ein Gerät. Man hat das pure Google-Vergnügen, wie es immer heißt, die pure Google Experience. Und das heißt, man hat das reine Android drauf und zum Glück keine Oberfläche oder eben auch leider keine Oberfläche, je nachdem, wie man es sehen will. Ich finde es gut, dass keine andere Oberfläche drauf ist. Und somit sind Updates bei dieser ungebrandeten Version auf jeden Fall Vorsicht. Das sind eben auch diese Vodafone-Versionen in Umlauf, wobei das dann eben noch in der Schwebe ist, wie es dort läuft. Das weiß niemand. Bei dieser ungebrandeten Version allerdings kriegt man dann die Updates quasi direkt von Google schnell, so schnell wie es eben geht bei Google. Ja. Und das ist ein großer Vorteil. Und negativ ist eben keine SD-Karte zum Einschieben vorhanden. Übrigens, das Headset, das mitgeliefert wurde, ist eine Frechheit. So was Schlimmes habe ich noch nie gesehen.
Ein Headset?
Ja, das ist eine Frechheit.
So ein Kabel-Headset, oder?
Die hätten lieber keines dazu gelegt. Der Button funktioniert nicht. Der funktioniert wirklich nicht. Ja. Also man kann damit keine Gespräche annehmen oder oder beenden. Man kann auch den Musikplayer damit nicht bedienen. Es ist keine Lautstärkeregelung da dran, sodass man beim Musikplayer muss man dann immer das Handy rausholen und dort die Lautstärke ändern. Und so weiter. Also das hätten sich absolut können sparen bei Samsung, dieses Headset. Das ist ja schon fast negativ, dass sie das überhaupt reingemacht haben. Und
man kann ja eigentlich erwarten, dass bei einem Gerät in der Preisklasse ein halbwegs brauchbares Headset dabei ist.
Also, ja gut, also ja, es ist schon wahr. Also ich habe auch probiert, es ist nicht das Headset-Effekt oder so. Ich habe es mit einem anderen Headset probiert, auch von Samsung, das beim Tab dabei war. Das ist das Gleiche. Auch da funktioniert der Button nicht. Ja, also mein lieber.
Das ist eher eine Software-Hardware-Geschichte.
Wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Ja. Oder ein Anschlussproblem, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Der 3,5 mm Klinkenstecker, der hat einen recht großer Knubbel am Ende. Und das scheint mir immer hier so, als ob der nicht 100% drin sitzt. Ja.
Okay.
Also, naja.
Muss mal Kaugummipapier drum wickeln und reinstecken.
Danke.
Dann ist ganz kaputt. Ja, nein.
Nicht ganz. Leute, macht das ja nicht.
Ja, also das war kein offizieller Tipp. Wir machen hier die Einblendung wie bei MTV und Jackass. Also diese Sachen nicht nachmachen.
Ja, genau. Oh ja, das muss ich noch vorbereiten. Das nächste Mal mache ich das dann. oder wie bei South Park, ja, diese Sendung bitte auf eigene Gefahr angucken, es können schlimme Worte drin vorkommen. Ja, am besten wird diese Sendung von niemandem angesehen. Ja. So, also, so viel zum Nexus S. Damit wir das jetzt abhaken, ich meine schon 20 Minuten rum.
Wollte gerade sagen, die Sendung ist schon fast draufgegangen. Ja,
genau.
Nur wegen diesem Nexus S, lass uns doch einfach mal über Motorola und Gingerbread reden.
Nein.
Nein!
Bitte nicht.
Okay. Der Gag ist für heute dann wieder erledigt.
Ja, es wurde erwähnt. Also Leute, es wurde erwähnt. Ja, Gingerbread auf Motorola, Droid, wann wird's kommen? Na? Oder Milestone? Ja, niemand weiß es. Ja, okay. Nächstes. Nächstes Thema.
Honeycomb.
Honeycomb.
Source Code. Da. Mhm. Oh, da, Leute, da ist ja einiges an Tsunamis im Internet am Hin und Her schwappen.
Oh, schlechtes Wort für diese Zeit.
Ja, okay, da ist ein starker Wellengang.
Ja, besser.
Im Internet. Und ja, hier geht's wieder um Freiheit und Open Source. Mhm. Weil Google erstmal den Source Code nicht freigibt. Ja. Aber jetzt mal zu, du hast ja die Nachricht hier vermerkt, dann schieß mal los.
Ja, also es ist tatsächlich so, Honeycomb soll jetzt erstmal nicht als Open Source erscheinen. Da sind einige Leute halt extrem sauer darüber. Ja, also auch von Android Central, der Jerry Hildenbrand, der sich ja da auf die Fahnen geschrieben hat, sehr für Open Source und Android die Fahnen zu schwingen, der ist da richtig sauer. Ich finde es ein bisschen melodramatisch jetzt. Das heißt ja nicht, dass Open Source oder dass Honeycomb nie als Open Source rauskommt. Es ging nur darum, so ein Offizieller von Google, dass eben jetzt nicht probiert wird, von den Herstellern, von verschiedenen Handyherstellern, Honeycomb auf Handys zu portieren. Deswegen wird der Source Code nicht freigegeben. Und ich kann die Angst verstehen. Google unterstreicht jetzt da auch nochmal, dass Honeycomb nicht für Telefone ist. Bumm, aus, Ende. Dass das endlich mal klar ist. Aber die Hersteller, das wissen wir ja, aus, was weiß ich, die No-Name-Hersteller aus was weiß ich für welche Länder, ja, die krapschen sich alles an Android zusammen und klatschen das auf ihre Telefone drauf. Ja, mit oder ohne Google-Zertifizierung, das ist denen vollkommen wurscht. Und dann haben wir wieder ein Gerät mit einem sogenannten Android-System drauf, das man nicht bedienen kann. Weil Honeycomb kann man nicht bedienen mit einem Handy. Vernünftig jedenfalls. Ja? Boom. So, und das, da will Google jetzt dafür sorgen, dass diese kleinen Hersteller, beziehungsweise diesen No-Name UM-Hersteller nicht probieren, Honeycomb zu portieren auf Handys und dort dann eben jetzt Handys herauszubringen und groß Werbung machen mit Honeycomb, weil das würde passieren. Alles spricht von Honeycomb, ja, weil alle nicht verstehen, dass Honeycomb und Gingerbread zwei verschiedene Branches sind, ja, und Honeycomb auf dem Telefon nichts zu probieren zu suchen hat und eigentlich auch Gingerbread auf einem Tablet nichts zu suchen hat, ja. Und deswegen wollen die das jetzt hier so gut wie es geht verhindern. Die hätten nämlich Werbung gemacht, hier Honeycomb draufgeklatscht auf ihre Billig-Handsets, und dann groß in der Werbung gesagt, hier unser Telefon, das erste mit Honeycomb, oder Honeycomb jetzt hier auf unserem genialen neuen Telefon. Die Leute kaufen sich das, sind tierisch genervt und enttäuscht, weil sie nämlich nichts damit anfangen können.
Und schon haben wir wieder ein Problem, und das heißt, Android ist scheiße, genau. Android ist schlecht, weil das ist ja nicht mal bedienbar.
Genau so wird es dann heißen. Und hier will es jetzt Google endlich verhindern. Ehrlich gesagt, ich habe mich schon längst gefragt, warum Google nicht härter vorgeht. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Sendung angesprochen, ja, dass Google dann nicht vielleicht ein bisschen härter drauf achten soll, dass eben solche Sachen nicht mit Android angestellt werden, ja, dass da eben so, sag ich mal, Schrott dass Schrott eben nicht mit Android ausgeliefert werden soll, sondern dass die das so gut wie es geht verhindern sollten. Das ist natürlich nicht möglich. Sobald das Source Code veröffentlicht ist, kann das jeder den Source Code nehmen und kompilieren, kopieren und so weiter und so weiter. Da kann man nichts mehr dagegen machen dann.
Sache hätte man noch, ja? Und zwar dadurch, dass es eine Zertifizierung gibt, könnte man durchaus ein Logo nehmen, wo man dann sagt, okay, das Gerät ist Android Certified.
Ja, das ist ja, das gibt's ja, das ist es ja.
Aber wer benutzt das? Also ich habe noch kein Gerät gesehen, wo das jetzt irgendwie klar definiert wurde.
Doch, alle Geräte von den großen Herstellern haben dieses With Google Logo drauf. Und okay. Dieses With Google Logo, manchmal ist es auch nicht auf dem Gerät außen drauf, sondern eben nur intern in der Software vermerkt. Aber dieses With Google, da muss man eben Zertifizierung haben. Also man sieht es daran, überall, wo offiziell der Marketplace drauf ist, dort ist auch eine Google-Zertifizierung vorhanden. Und überall, wo der Marketplace an Geräten nicht offiziell drauf ist, die haben keine Lizenzierung von Google erhalten.
Ich habe aber ein nicht lizenziertes Gerät mit Marketplace
drauf. Ich sagte offiziell nicht gehackt.
Das Gerät ist nicht gehackt. du hast schon recht. Es ist natürlich nicht original installiert und daher.
Ja, absolut nicht. Arcos hat keine Zulassung bekommen von Google. Das steht fest. Das hat Google ganz, ganz knallhart gesagt. Hier nix. Und das Galaxy Tab hat auch nur deswegen die Zulassung bekommen, weil es eben als Telefon bei Google angemeldet wurde. Als großes Telefon. Weil auch da sagt, hat ja Google gesagt, Froyo ist nichts für ein Tablet. Ja? Mhm. Und zertifizieren das dann auch nicht dafür.
Ja. Ja, das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich besser dann wiederum mit Honeycomb für so Leute, die wie ich, die halt eben ein bisher noch nicht zertifiziertes Tablet haben. Da wird Honeycomb wahrscheinlich irgendwann kommen und dann ist es auch kein Thema mehr.
Wird halt eben davon abhängen, ob auch alle anderen Hardware-Anforderungen, zum Beispiel GPS und so weiter und so weiter, ich weiß nicht, was da noch an Hardware-Anforderungen gibt bei Google für Honeycomb. Für Froyo war es ja zum Beispiel, es musste ein UMTS-Empfangsteil haben, es musste also möglich sein, eine SIM-Karte reinzulegen, ansonsten gab es keine Zertifizierung, beispielsweise, ja. Das ist, glaube ich, natürlich bei Honeycomb nicht, weil das ist ein Tablet-Betriebssystem. Die können ja nicht davon ausgehen, dass jedes Tablet-Betriebssystem auch eine UMTS-Verbindung hat.
Ja, ja, klar.
Na gut, aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Honeycomb kommt momentan nicht als Open-Source-Code raus. Und ja, müssen wir halt warten. Übrigens gibt erste Versuche mit Honeycomb auf dem Galaxy Tab. Allerdings, wer jetzt sagt, ha, ich hab's ja gleich gesagt, Honeycomb kommt auf dem Galaxy Tab falsch. Das ist wieder inoffiziell von den XDA-Developern, die ja alles Mögliche hacken und routen und so weiter. Und die haben jetzt eine ganz frühe, allererste Alpha-Version drauf gemacht. Die haben das auch noch nicht veröffentlicht, sondern erstmal nur in Videos gezeigt, weil das läuft noch nicht richtig. Aber sie sind dabei, eben Honeycomb zu portieren auf das Galaxy Tab. Auch ohne Source Code machen die das. Und ja.
Okay.
Deswegen.
Ja, brauchst du ja eigentlich nicht unbedingt. Also die meisten Hardware-Elemente lassen sich auch über Treiber ansprechen. Die müssen nicht unbedingt in der Allocation Layer drinstehen.
Ja, klar. Ja, so sieht das aus. Dann, was gab's noch? Wir sind gefragt worden wegen der Sendung letztens. Der Michael Holzhauer hat da eine Frage gestellt über Facebook. Und zwar wegen den Datentarifen für SIP-Clients oder für SIP allgemein. Ganz kurz noch, Gingerbread ist übrigens ein SIP-Client eingebaut. Also man kann dort seine SIP-Daten eingeben und kann das dann als ganz normale Telefonverbindung nutzen. Also man braucht noch nicht mal hier dann mehr diese SIPgate-Software unbedingt. Ja? Wobei die halt relativ komfortabel ist, muss man auch sagen. So, wegen den Datentarifen. Das wird natürlich nicht ganz so einfach. Also so jetzt einen Tarif direkt nennen oder so, das geht nicht. Das kann man nicht machen. das ist ja auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich. Ja. Generell kann man sagen, klar, wenn man SIP-Telefonie macht, dann braucht man vor allem eins, das ist Traffic. Ja. Traffic, also Datendurchsatz, muss auf jeden Fall erstmal viel vorhanden sein. Ja. Es muss viel Datenkontingent vorhanden sein. Es nützt nichts, wenn man mit 100 Megabyte Datenkontingent SIP Telefonie macht. Dann macht man ein paar Gespräche, ja, oder ein längeres und dann ist vorbei und dann hat man eben nur noch diese 64 Kilobit Sekunde maximal, wenn's hochkommt. Meistens ist es dann deutlich weniger.
Ja, das reicht ja wohl nicht.
Und das reicht eben so nicht aus einfach, ja.
Braucht man im Moment für die SIP-Telefonie über SIPgate?
Ja, also bei SIPgate wird angegeben, also mindestens ein 3G-Zugang, das heißt UMTS oder eben Wi-Fi. Das braucht man als
Aber welche Datenrate das jetzt...
Schweigen die sich aus.
Das schweigen die sich aus,
weil es ja auch dynamisch ist. Man könnte dann nur so Mittelwerte geben.
Mhm. Aber ja, das kann man sagen. Also ich kenne ja das, dass man die Qualität des Gespräches steuern kann. Ja. Das kenne ich von meinen Tests, die ich damals mit der Fritzbox und einem Anbieter gemacht habe. Ja. Da war es halt so, ist das Internetaufkommen höher gewesen, also die Bandbreite für das Gespräch sinkt, dann hat er einfach auf eine schlechtere Datenrate geschaltet, was man auch ganz deutlich gehört hatte.
Ja, genau. Richtig, die Datenqualität, also die Sprachqualität bei Zipgate beispielsweise ist relativ hoch, also kann man davon ausgehen, dass auch relativ viel Daten verwendet werden. Deswegen braucht man auch eine 3G-Verbindung.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, in den letzten Jahren wurde ja auch das entsprechende Protokoll erheblich verbessert. Also die Datenraten sind niedriger mit höherer Qualität.
Ja, das ist richtig. Dennoch ist es halt deutlich zu merken. Und wie gesagt, nicht umsonst geben die ja an, dass man eine 3G-Verbindung braucht, wenn die Datenraten nicht hoch wären. Ich meine, stell mal vor, 64 Kilobit-Sekunde könnte man ohne Probleme mit einem Sprachcodec wie zum Beispiel dem Speaks machen. Ja, das wäre überhaupt kein Thema. Also wenn ich hier am Desktop bin und jetzt online spiele, ja, und mein Client wird 64 Kilobit Sekunde an Daten verbrauchen für Sprache, dann würde ich den abschalten, ja. Dann wird TeamSpeak genommen, dann wird die niedrigste Qualitätsstufe genommen, das mit möglichst wenig Traffic eben auf die Sprache umgeleitet wird. Mhm. Also auf jeden Fall heißt es auf jeden Fall, es werden viel Daten abgezogen und deswegen muss man vor allem bei den Datentarifen darauf achten, dass man möglichst viel frei hat. 500 Megabyte also ist schon fast grenzwertig. Es gibt Datentarife, die haben bis zu 5 Gigabyte, vor allem dann, wenn man sich entscheidet, ich brauche keine normale Telefonie mehr, so wie ich es dann auch gemacht habe, sondern bei mir läuft dann alles über dieses SIP, über die SIP-Geschichte und dann braucht man im Prinzip keine normale Telefonie mehr, dann kann man sich eine günstige Datenkarte holen für diese UMTS-Sticks, die man einsteckt. Da kann man in der Regel auch SMS empfangen und verschicken, also das geht noch, aber eben keine Telefonanrufe direkt bekommen und direkt anrufen, sondern das geht dann über den SIP-Client. Da sind nämlich oftmals zu ganz guten Preisen, ja, bis zu 5 GB Datentraffic mit drin und das ist dann ausreichend für viele, viele Telefonate. Ja. Aber naja, gut, ich telefoniere eh nicht so viel, ich telefoniere extrem wenig. Ja. Ich schreibe da jetzt mehr Nachrichten und so weiter, ne, seit ich auf Android
bin. Aber ich werde deinem Beispiel wahrscheinlich folgen. Also wenn mein Tarif jetzt auch ausgelaufen ist, werde ich auch wahrscheinlich auf einen Datentarif umsteigen. Und ich habe die Zipgate-Anwendung bei mir jetzt auch schon mal drauf gemacht, aber ich bin noch nicht angemeldet. Ich wollte einfach mal gucken, wie das Verhalten der Software ist.
Also
ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn man jetzt anwählt, ob er fragt und so weiter. Das macht er auch. Mhm. Also er fragt dann gleich, möchte man über Zipgate gehen oder halt eben über das normale Telefonnetz.
Genau.
Und ich bin im Moment noch am Überlegen, ob ich mich wirklich anmelde. Ich denke wahrscheinlich schon und dann können wir auch den einen oder anderen Test dann nochmal nachziehen.
Ja, wundere mich, dass du das noch nicht gemacht hast. Ja. Aber ich bin freigeschaltet worden übrigens für Zipgate One, für den neuen Dienst, wo man eine kostenlose Mobilfunktelefonnummer zugeteilt kriegt und kann auch über diese Software dann zugreifen, über diese Zipgate-Software. Vorteil ist, dass man eben auch dann SMS direkt bekommen kann über diese Zipgate-Software. Nicht über die Zipgate-Software, sondern über diese Zipgate-Telefonnummer. Die kann man nämlich dann weiterleiten lassen und an die Datenkarte. Ja. Und somit ist es möglich mit einer derselben Nummer. Das war nämlich das Problem vorher. Kann man mit einer derselben Nummer eben auch SMS bekommen und anrufen bzw. angerufen werden. Ja. Und die scheint ziemlich gut zu funktionieren. Also auf dem Tab habe ich das mittlerweile probiert und bin dann dort auch angemeldet mit der Zipgate One Nummer und das funktioniert sehr gut. Im Hintergrund übrigens auch schaltet sich sofort ein die Software, wenn ich das Tab einschalte. Ja. Und läuft dann quasi immer mit. Groß Stromverbrauch habe ich ehrlich gesagt auch nicht können feststellen, dass da mehr Strom verbraucht wird durch das Laufen der App. Sieht alles sehr, sehr gut aus und wenn alles klappt, dann ja, wird es auch dann bald umgestellt werden.
Hat halt einen Nachteil. Ich meine, wenn man eine Handynummer hat, ist natürlich das Anrufen dann auch für mich, also für den Anrufenden, teurer.
Ja, logisch, klar, aber ich meine, das ist ja, man hat ja ein Handy Und da hat man normalerweise ja auch eine Handynummer.
Ja, aber warum soll ich jetzt das letzte Mal haben wir ja gesagt, eigentlich ist es ein Riesenvorteil, ich habe überall die gleiche Nummer.
Ja.
Und hab's logischerweise dann auch auf meinem Handy.
Ja, die gleiche Nummer kannst du hier auch haben, nur halt das, also der leitet auch an Festnetztelefone weiter. Ja. Mhm. Das geht auch. Kostenlos.
Ja, die Frage, ob man das wirklich will. Weil wenn ich.
Ja gut, der Anrufer, ob der Anrufer das wirklich will.
Ich sag mal zum Beispiel 06888, ist ja wurscht. Das ist jetzt irgendjemand, der da irgendwo wohnt.
Ja.
Und er benutzt halt diese Nummer auch unterwegs dann mit seinem Handy. Das ist doch eigentlich nur ein Vorteil. Weil erstens der Anrufer, wenn er so wie ich so eine Festnetzflat hat, der zahlt dann gar nichts.
Ja, aber das ein Nachteil und ist da.
Der wäre?
Das ist, was ich eben gesagt habe, mit der SMS. Du kannst keine SMS.
Wie viele SMS schickst du raus?
Ja, viele, sehr viele. Okay. Du kannst keine SMS empfangen und auch nicht verschicken, ja, mit einer Festnetznummer auf bei SIPgate nicht.
Ich wollte gerade sagen, bei SIPgate nicht, weil im normalen Netz ist das ja gar nicht mehr so unüblich.
Ja, das sind aber andere Geschichten. Da wird dann mit Text to Speech und so weiter gearbeitet, ja. Also das ist nicht normal. Da ist ja gar kein Telefon normalerweise vorhanden. Wie viele Leute haben schon ein Telefon, die das Festnetz-SMS empfangen kann? Jetzt musst du mir mal sagen. Hast du eins?
Ja.
Du hast eins.
Ja, aber ich benutze es nicht.
Ah, okay.
Wir benutzen SMS kaum.
Also bist du der Einzige, den ich jetzt kenne? Der so ein Telefon hat, der auch ein Festnetz-SMS.
Ja, viele können das und die wissen es gar nicht.
Ja.
Aber es ist auch wurscht, wir wollen jetzt hier keine Werbung für SMS machen. Ich finde halt SMS grundsätzlich die Idee, ja, dass meine Festnetznummer überall dabei ist, das finde ich richtig, das ist eine richtig gute Idee.
Ja. Auf jeden Fall, klar. Und wie gesagt, ich brauche halt die SMS-Erreichbarkeit schon, weil es hat halt noch nicht jeder ein richtiges Handy, ja, mit Android. Somit bleibt eben als Kontaktmöglichkeit dann nur entweder der Anruf, das ist manchmal eben blöd, und ansonsten die SMS. Also ich schreibe momentan ziemlich viel SMS wieder. Ja,
okay.
Weil eben nicht jeder immer mit E-Mail beispielsweise oder mit G-Talk erreichbar ist. Warum eigentlich nicht, ja? Leute, ändert das, ja.
Ja, wenn man ein Android-Phone hat, dann wundert mich das.
Ja. Okay, gut, also so viel zu den Datentarifen. Das heißt, generell immer gucken, möglichst hohes Datenkontingent für SIP-Anrufe. So, jetzt müssen wir weitermachen hier.
Mein Lieber.
Also Amazon App Store, der ist gestartet. Ja, sieht schön aus, kann man sich runterladen. Ich hab's hier gleich auf dem Tab drauf. Ja,
aber nur über das englische Store, oder?
Da komme ich gleich dazu. Ja, das ist lustig. Also hier App Store, ich meine Englisch, gut, ich habe sowieso alle auf Englisch stehen, ja, ganz klar, sieht schön aus, übersichtlich, viele Bilder und schöne Beschreibungen, und ja, letztendlich habe ich dann, ach ja, übrigens, die Angebote sehr, sehr gut. Es gibt immer eine App, die normalerweise was kostet, ja, jeden Tag ist eine App kostenlos. Zum Beispiel heute ist das Spiel Diner Dash 2, das normalerweise $4.99 kostet, kostenlos erhältlich. Also ich gehe einfach hier drauf, zack, lade das runter und fertig. Außerdem auch zum Beispiel das neue Angry Birds Rio. Ja, so heißt das, Angry Birds Rio, ja. Mhm. Ach, danke an die Entwickler, das wäre nicht nötig gewesen, ja.
Ja, das haben wir anders geschrieben.
Ja, das ist ja egal, ja. Die haben halt falsch geschrieben, so, ja. Und ja, da das gibt's auch noch kostenlos für eine begrenzte Zeit. So, und jetzt kann man sich da durchklicken, wählt an, okay, die möchte ich haben, diese App, ja, Get App, so. Dann weiter wird installiert. Mit dem Amazon-Konto muss man sich anmelden, da kann man, ich habe mich sogar mit dem US-Konto angemeldet, ja, kein Problem. So. Und wenn ich dann eben jetzt dann zum Beispiel bei Angry Birds, ja, hingehe und möchte das installieren, ja, und dann sagt er mir, Angry Birds ist in ihrer Region nicht verfügbar und dann kann ich das nicht installieren. Das gibt's doch gar nicht, oder? Also, ich muss schon sagen, es ist mal wieder sehr, sehr schön, was das Amazon da gemacht hat. Beziehungsweise, und jetzt kommt das
Soll das heißen, wir kriegen jetzt Ländercodes bei Apps, oder wie?
Ja, Genau. Und das Dubiose ist, offenbar kann das der Hersteller, also der App-Publisher, bestimmen. Denn, ich habe es gerade eben auch probiert, ja, nochmal, zum Beispiel das Dynadash, wo es heute kostenlos gibt, das konnte ich einwandfrei installieren, ja, und das habe ich jetzt drauf, kostenlos, zack, wupp. Also das heißt, die Angebote der Amerikaner hier kann man nutzen, zumindest wenn man hier, wie ich jetzt, alles auf US eingestellt hat und eben einen US-Account hat, aber selbst mit dem alles kann man zum Beispiel nicht etwas herunterladen, wie dieses Angry Birds Rio, wenn eben der Hersteller das nicht speziell freigibt für diesen für dieses Ding. Da kann man es dann lesen. Hier steht es dann eben: The Amazon App Store for Android is not yet available in your region. Was natürlich nicht stimmt, denn wie gesagt, andere Programme gehen, kann man runterladen.
So, und jetzt sag mir mal, wie ich an den App Store drankomme. Ich habe den nämlich vergeblich gesucht.
Ja, den musst du über Amazon installieren. Den Link habe ich jetzt nicht
Ich habe den nämlich über Amazon gar nicht gefunden.
Ja, am besten guckst du über Google, ja. Amazon App Store Download und dann kriegst du irgendwo einen Link gezeigt für Amazon, also von Amazon.com, ja. Und dort kann man den runterladen, dann wird die App quasi über einen Browser installiert. Man muss zuerst sich anmelden, dann kriegt man einen Link geschickt, dort kriegt man auf den Link dann auf der in der E-Mail, dazu werden es heruntergeladen und dann muss man das installieren. Wenn man das nicht schon längst gemacht hat, dann muss man auch hier das Häkchen setzen bei, dass man Anwendungen von fremden Quellen installieren darf, ja, wer das noch nicht gemacht hat.
Das kenne ich auch schon.
Ja, und dann wird eben diese App installiert und wenn man die dann startet und dort auch nochmal seine Amazon-Daten eingibt, also sich einloggt quasi, dann kann man das dann benutzen.
Also ich bin jetzt auf den Link einfach mal drauf gegangen, einfach mal aus Spaß und habe jetzt mal geguckt. Und da steht jetzt bei mir, the Amazon App Store is only available to customers located in the United States.
Welcher Link?
den offiziellen Download-Link.
Da gibt es keinen offiziellen Download-Link.
Ja, der halt auf Amazon.com verweist.
Ja. Ja, ich kann das absolut machen, kein Problem. Vielleicht, weil du alles auf Deutsch stehen hast.
Wirklich.
Ja, also ich konnte konnte diese Seite ganz normal aufrufen, da war dann ein Link, da musste ich mich eintragen, meine E-Mail-Adresse, ja, dann habe ich eine E-Mail bekommen mit dem Download-Link und das konnte ich installieren. Mhm.
Gut, jetzt mal noch was anderes bezogen auf den Amazon App Store und zwar Gameloft, sagt doch sicherlich einigen was. Gameloft, ein gigantischer, sag ich mal, Vertreiber von Minigames für Handys. Oder ja, Minigame darf man eigentlich schon fast gar nicht mehr sagen. Die sind ja teilweise schon recht aufgeblasen. die sehr vorsichtig umgegangen sind mit dem Vertreiben von Spielen über den Marketplace. Aus Angst der Verbreitung oder sonst was. Die haben also eher nur die qualitativ schlechteren Spiele angeboten, die absoluten Top-Spiele eben nicht. Das soll sich jetzt ändern. Und zwar mit dem Vertrieb über den Amazon App Store. Also sie gehen jetzt stark in den Amazon App Store rein mit einer riesigen Palette und unter anderem auch die Top Games.
Ist eigentlich die richtige Entscheidung von ihnen. Schade, dass sie aber nicht in den offiziellen Marketplace gehen. Ja,
das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Hätten sie ja auch die ganze Zeit machen können. Mhm. Warum die jetzt auf gewartet haben. Ich meine, sie sagen hier halt ganz klar, also hier sind Äußerungen der Firma ganz klar bezogen auf Amazon aufgrund der riesigen Erfahrung im Vertrieb und der angeblichen Sicherheit.
Ja, die Sicherheit heißt dann im Klartext, damit die verhindern können, dass wenn du das für ein Telefon gekauft hast, dass das auch auf einen anderen funktioniert.
Ganz genau.
Das ist nämlich auf dem Google Marketplace. Ich glaube, mittlerweile kann man es zwar trotzdem machen, aber es ist normalerweise so, dass wenn man zum Beispiel eine App gekauft hat, dass man die auf allen seinen Android-Geräten nutzen kann. Und wenn man auf dem App Store von Amazon das kauft, dann kann man es nur, sofern der Hersteller das so will, auf dem Gerät benutzen, für das man es gekauft hat. Ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann der Hintergrund. Übrigens, was nicht funktionieren soll, wenn man ein Spiel oder ein Programm installiert hat und löscht die Amazon, löscht den Amazon App Store, dann geht die App auch nicht mehr.
Okay. Ja. Was natürlich meines Erachtens nicht sein darf, aber okay.
Mhm. Ja.
Weil ich kaufe ja nicht den App Store, ich kaufe ja eigentlich die App.
Ja, ich denke, dass da Programme halt drauf sind dann, die zum Beispiel eine Überprüfung machen. Eben zum Beispiel so eine Überprüfung, um zu gucken, ob für dieses Gerät diese App eine Freischaltung hat.
Also was man als positiv noch deklarieren sollte, ist, wenn man halt Amazon-Kunde ist, Amazon bietet ja sehr viele Möglichkeiten der Bezahlung an. Mhm. Und Abrechnung erfolgt nach wie vor über Amazon, Huckepack. Das heißt, die Leute, die schon eh und je mit Kreditkarte und ja, bei Amazon aufgrund des Vertrauens eingekauft haben, können das mit den Apps problemlos weiter tun.
Ja.
Weil Amazon gibt nämlich keine Daten weiter, sondern rechnet ab und. Das
sagst du.
Bitte?
Das sagst du.
Ja, steht mal so auch in den Vertragsbedingungen.
Ja, das steht bei jeder Firma drin.
Ja gut, aber da könnten wir jetzt natürlich alles in Frage stellen.
Natürlich, klar.
Dann müssen wir den Computer abschalten.
Also ich weiß, das ist das, was ich sage. Ich weiß immer noch nicht, warum die Leute zum Beispiel so Firmen wie Amazon eher trauen, als zum Beispiel das mit Google Checkout zu machen. Das kapiere ich zum Beispiel auch nicht. Aber gut, da hat ja halt jeder seine eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Wille. Ist ja auch gut so. Und Amazon bietet auf jeden Fall normalerweise genug Möglichkeiten zum Kauf an, wie du schon richtig gesagt hast, ja. Aber das jetzt momentan noch die Einschränkung, da momentan alles auf den US-Markt fixiert ist, mit dem US-Account kann man natürlich nur mit der Kreditkarte kaufen. Also nichts mit Bankeinzug oder so. Das geht nicht. Das würde vielleicht dann gehen, wenn Amazon diesen App Store auch in Deutschland offiziell herausbringen würde.
Das kommt ja. Der kommt ja früher oder später kommt er ja,
der App Store. Ja, vielleicht heißt er aber dann anders da. Du hast doch
das. Ja, also gut, ich meine, eins ist natürlich auch klar, ich habe jetzt das ein oder andere schon gelesen, dass Apple auch schon hier geschrien hat. Mhm. Wie weit das jetzt, ich habe das jetzt aber nicht unbedingt wirklich verfolgt, ich weiß nicht, was dabei jetzt rauskam, aber da scheint ja wohl eine Klage am Laufen zu sein.
Yep.
Also ich sag dir, wenn die sich die Worte Store und App, sag ich mal, schützen lassen, dann
in schütze
ich mir... ich du er sie es und wir ihr sie.
Ja,
das ist. Also hallo, irgendwo hört's auf. Eine App ist die Abkürzung für Application. Also das kann man doch nicht schützen lassen. Was soll denn der Scheiß?
Ja, ist halt so die Kombination zwischen beiden, sagen die. Übrigens hat das genau dasselbe, was du jetzt gesagt hast. Ja, hat das Gericht ja schon mal entschieden, weil Apple wollte sich ja von Anfang an den Begriff App Store schützen lassen. Das hat in den USA die entsprechende Stelle abgelehnt. Weil es eben, wie du sagst, ganz normale Worte sind, kann man nicht schützen lassen. Aber jetzt über die Jahre hinweg, ja, ist das als Marke etabliert worden von Apple, so sagen die. Und jetzt wird eben nochmal neu eingereicht, ja, oder wurde neu eingereicht und es wurde stattgegeben. Ja. Also das heißt, im Prinzip hat sich das Gericht dann schon mal selbst korrigiert, oder was heißt das Gericht, diese Stelle. Und jetzt muss eben vor Gericht entschieden werden, ob diese Stelle dieses App Store, ja, als Produkt an Apple rechtens vergeben hat oder ob die das vergeben hat, ja, obwohl es gar nicht laut Gesetz möglich ist. Ja. Mhm. Aber ich meine,
also haben schon alles meinem möglich. Verständnis her fände ich das schon extremst übertrieben, solche Worte schützen zu können.
Da gibt's so viel mehr.
Ja, und wie gesagt, ich lasse mir ich du SES und wir ihr sie schützen und schon bin ich ein absoluter Multi.
Wenn du in den USA bist und vielleicht ein paar Milliarden schwer auf der Kante hast, dann kannst du es vielleicht mal probieren.
Da oder machst das du eine TH App schützen lassen.
Nein, da machst du eine App, wo alle Begriffe kombiniert sind, RCS, aber dann kannst du ja noch lange nicht jemand abmahnen, der zum Beispiel RC oder S in irgendeinem Satz sagt. Du kannst zum Beispiel sagen, im Store die und die App gekauft, ja, dann ist es vollkommen okay, aber App Store, das ist dann der Begriff, ja, das ist es halt so, ja. Mhm. Und guck dir das an, Microsoft hat es ja sogar geschafft, früher mal wegen Windows abzumahnen.
da obwohl kommt das noch ganz was. Normales Fenster. Du, da kommt noch was. Da habe ich noch was mit von Klagen von Microsoft, wo ich ja auch erstmal wieder ein bisschen geschmunzelt habe und auch ein bisschen lachen musste, ja, was die einklagen vor allen Dingen, mit welcher Begründung.
Ja.
Und nee. Also das kommt noch. Da sage ich jetzt noch was dazu.
Ja.
Ja gut, Amazon, ich würde sagen, lass uns das Thema einfach jetzt mal abhaken. Ja. Wir warten mal bis, oder ich werde mal warten, bis die deutsche Version da ist.
Ja.
Und dann werde ich mir mal ein eigenes Bild machen. Der US-Markt interessiert mich jetzt eigentlich eher weniger. Ja, es ist zwar ganz nett, dass es da hin und wieder dann vielleicht einen kostenlosen App gibt.
Ja.
Aber ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig scharf drauf.
Ja, also ich muss sagen, was heißt so wahnsinnig scharf drauf? Ich muss sagen, der Store sieht gut aus. Er ist sehr übersichtlich. Er ist schnell. Er hat, gut, von dem Programm her natürlich, von der Anzahl her ist noch lächerlich. Ja, da muss noch einiges passieren von der Anzahl her. Er ist schön unterteilt in den verschiedenen Kategorien. Die Preise sind teilweise recht günstig. Muss man auch sagen. Ich habe hier schon einige Programme gesehen, die billiger sind als im offiziellen Marketplace von Google. Mhm. Und dieses Angebot, jeden Tag eine App kostenlos, ich muss sagen, das ist der Hammer. Also ich habe jetzt gerade eben $5 gespart für das Game. Mhm. Ja? Und das ist schon, ich muss schon sagen, das ist was. Also das heißt, ich würde schon jeden Tag mal reingucken, um zu gucken, was da kostenlos gibt, ja, und wie da die Preise liegen zum Vergleich beim normalen Store. Ja. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, also wie gesagt, schauen wir mal.
Ja. Gut, was haben wir noch? Ich mach's ganz kurz. Samsung Galaxy S2 gibt's ein Hands-on-Video von, glaube ich, Android-Fans. Also die Seite. Oder Fandroid oder sowas. Genau. Mhm. Und da habe ich einen Link reingemacht. Geht mal drauf, wenn ihr daran interessiert seid. Das Galaxy S ist das Dual-Core-Handy, das neue, das jetzt demnächst, nächsten paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monaten, ist mir immer so unsicher, ja, herauskommt. Kannst du sogar schon vorbestellen und müsste also demnächst erscheinen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Eigentlich ist auch übrigens das dünnste Handy, das es gibt im Moment. Also Smartphone auf jeden Fall. Dann Galaxy Tab 8.9 und 10.1 wurden offiziell auch vorgestellt. Auch da habe ich einen Link, bringt nichts, wenn ich jetzt noch großartig darüber erzähle, denn wir hatten das ja schon vor ein paar Podcasts, vor ein paar Nummern hatten wir das schon gemacht, denn mit den ganzen technischen Daten und so weiter, da ist nichts mehr großartig geändert worden, außer dass die eben jetzt auch offiziell sind und wohl auch dann bald hoffentlich verfügbar sind. Auch Neuigkeiten über Tablets gibt es auch bei Arcos. Die sprechen jetzt über ein Generation 9 Tablet. Und das hört sich sehr, sehr interessant an. Da werden Leistungsdaten oder zum Beispiel Frequenzen genannt mit 1,6 GHz Prozessoren. Ja, das wäre mal, ne? Das wäre mal sehr schnell. Dual Core, genau. 1,6 GHz Dual Core ARM9 CPU. Ja. Und auch mit 250 GB Speicher in den Generation 9 Devices. Ja. Und auch soll das Ganze mit Honeycomb kommen. Und jetzt der Hammer. Also ich rekapituliere nochmal. Ja. 1,6 GHz Dual Core ARM A9. 250 GB Speicher, Honeycomb 3.0, ein 3G ist zu erwarten, also Einschub für die UMTS-Karte ist zu erwarten und das Ganze soll im Juni für 400 Euro kommen. Boom. Da. Nicht schlecht, oder?
Abwarten.
Abwarten, auf jeden Fall, weil...
Erinnert dich mal, was wir schon mal hatten mit Versprechungen und im letzten Jahr bezüglich der Generation 8 Geräte. Ja. Und deswegen, wir warten mal ab. Ja, und vielleicht kostet es ja 400 Euro und dann muss man die 250 GB Platte noch dazu kaufen und dann muss man noch...
Ja, klar.
Das ist eine externe Platte, wo angeschlossen wird, was?
Ja, nein, klar, man muss auf jeden Fall noch warten. Es wurde ja noch nicht mal ein funktionierendes Gerät gezeigt im Moment, sondern nur eine Präsentation auf einem Overhead-Projektor von Arcus. Also, ne? Muss man warten. Wahrscheinlich gibt es den Prozessor noch nicht mal, den die da genannt haben, weil der ist mir vollkommen unbekannt, ein 1,6 GHz Dual-Core-Prozessor von ARM. Der ist mir noch nicht bekannt. Also,
Vielleicht haben die ja schon Verhandlungen laufen, wo das besprochen wurde.
Möglicherweise, genau. So ist das, ja.
Ja, es gibt auch demnächst was Neues von der Firma Aircel. Das hast du nie gehört, Aircel. Ich nämlich auch nicht.
Aircel.
Okay. Aircel, genau. Weil es wird zukünftig Smartphones geben, speziell für Flugzeuge. Mhm. Und dreimal darfst du raten, welches Betriebssystem da drauf sein wird.
Android. Achso, ich dachte Windows.
Android. Und zwar sind es kleine Minigeräte, werden vorerst mal nur Telefonie funktionieren, also die gehen über ein spezielles Netz von denen. Mhm. Sind aber auch fähig, mit normalen Netzen umzugehen, unter anderem auch LTE und so weiter. Mhm. Während im Fliegen wird erstmal nur Telefonie möglich sein, aber später auch Datensurfen in HSDPA-Geschwindigkeit.
In the air, das gefällt mir. OTA in die OTA ITA.
Ja, genau. Ich fand es schon ziemlich interessant, dass man, sag ich mal, das klassische Kreditkartentelefon im Flugzeug abschafft, weil das soll nämlich dieses Telefon ersetzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst,
ewig teuer.
Ewig teuren Dinger, genau, und das wird jetzt durch dieses Gerät von der Firma Aircel ersetzt. Schön. Wird also wohl den Standard über den Wolken werden.
Okay.
Dann, im selben Bericht, steht jetzt leider nicht in der Zeile oben drin, geht's auch noch über das Thema Solarzelle. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass die Firma Wysips jetzt so langsam die Prototypen vorstellt, die es ermöglichen, mit einer speziellen Displayfolie, die oben drauf ist, also man transparent natürlich, Solarenergie zu erzeugen und somit offenbar das Gerät tatsächlich innerhalb von 6 Stunden über Tag laden kann. Mhm. Nur dadurch, dass es halt eben auf dem Tisch liegt oder dass man es irgendwo halt positioniert, wo Lichtquellen da sind. Mhm. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dieser Photovoltaikfilm nennt sich das, ne, der gerade mal 100 Mikrometer dick ist. Das ist unglaublich, ne? Mhm. Und die Genauigkeit des Touchscreens nicht beeinflusst. Das ist eine ganz wichtige Frage, die da immer wieder gestellt wird. Der wird angeblich auch bei 3D-Displays zum Beispiel eingesetzt, wie das 3DS.
Okay.
Also die Technik soll bis Ende des Jahres tatsächlich in Smartphones eingebaut werden.
Ja, da kann man mal gespannt sein.
Ich fand es hochinteressant, jetzt gerade auch, weil man immer wieder Energiedebatten hat. Und warum nicht, wenn man ein Gerät tatsächlich einfach mit Licht laden kann und das Gerät genauso toll ist wie vorher auch, unterstütze ich das gerne. Mhm. Auch wenn das Gerät dann vielleicht in der Anschaffung ein paar Euro mehr kostet.
Okay. Ja, du hast hier noch was geschrieben.
Microsoft, Patentklage.
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das können wir ganz schnell abhaken.
Das kann man ganz schnell abhaken. Was heißt ganz schnell? Also ja. Microsoft tut sich halt bei dieser "Ich klage jeden an" Polka wieder hinten einreihen. Und geht an, der bekannteste von den ganzen ist wohl Foxconn zum Beispiel. Mhm. Wegen angeblichen Patentverletzungen durch Android-Geräte. Unter anderem werden da Sachen erwähnt, wie zum Beispiel die Fenstertechnik. Da muss ich auch erstmal lachen, weil das sind ja heute Standardsachen und da müsste man ja jeden abmahnen.
Ja, das macht Microsoft ja auch. Das will Microsoft ja auch machen.
Wir haben die Fenstertechnik.
Ja, das hat Microsoft schon immer so gemacht und das werden die auch so weiterhin so machen. Das ist eigentlich, ich bin eigentlich überrascht, dass die Presse immer wieder davon berichtet, weil gerade in der Computerindustrie verklärt ja jetzt momentan jeder jeden oder gerade in der Smartphone-Industrie. Und,
ja, das ist ein
Und natürlich, Microsoft, die sehen ihre Fälle davon schwimmen, ja, genau wie Apple. Und jetzt wird wild um sich geklagt, um halt irgendwie Leute zu verunsichern oder so. Das wird aber im Prinzip wird das weder die Leute interessieren, außer vielleicht ein paar Fanboys, und eben auch die Hersteller wird es nicht großartig interessieren, weil das ganz normal ist, dass die verklagt werden. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber
man muss das gleich bei der beim Startup mit einplanen.
Ja, das wird auch wirklich so gemacht. Das ist einfach sicher. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wenn man ein erfolgreiches Unternehmen, vor allem in den USA, führt, dass man dann eben verklagt wird von allen möglichen Leuten. Ja, das und von anderen Firmen. Das ist ganz normal. Und von daher ist das alles, tut mir das gerade ein müdes Lächeln auf die Wange zaubern, weil es geht einfach gar nicht anders und es ist ganz normal. Es war schon seit Beginn der Computerindustrie so. Und da wird ein bisschen mit der Säbel gerasselt, dann wird vielleicht ein paar Lizenzen gezahlt und das war's dann wiederum. Und
ja, wie gesagt, also es geht darum, um schnelleres Surfen, ja, und Fenstertechnik und so weiter und so fort. Ja. Ich sag ja, gibt's nicht irgendjemand, der noch ein Patent hat auf die Tastatur? Doch. Auf die Qwerty-Tastatur? Muss man da auch noch zahlen? Glück. Ja? Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Also, es ist wirklich eine Abmahnpolka. Das sollte, ja, was heißt, ja, das wird wohl so weitergehen, aber es nervt. Es nervt langsam. Es
wird auf jeden Fall so weitergehen. Das ist, wie gesagt, das ist schon immer so gewesen, seit es den ersten Computer gegeben hat. Und es wird auch immer weiter so gehen.
Aber weil wir eben beim Android Market waren, wir hatten ja schon mal das Thema In-App-Billing, also das Bezahlen von Erweiterungen für Apps oder das Erwerben von Apps innerhalb einer App. Das ist jetzt, geht jetzt die nächsten Tage tatsächlich an den Start. Und
Also aufpassen, Leute, was ihr klickt in den Apps, ja. Aufpassen, was ihr klickt, sonst wird's teuer auf einmal, ne?
Ja.
Es ist auch wieder sowas.
Möchten Sie den anderen Level spielen?
Ja.
Ja.
Zack. Und zack, abgebucht.
1,99 €.
Ja, genau. Wie so oft, ja, die Freude des Anbieters oder des Entwicklers ist dann eben manchmal auch, genau das Gegenteil, das Ärgernis von den Kunden. Ja, also das heißt, man muss jetzt als Kunde ein bisschen besser aufpassen und die Firmen können dafür ihr Content besser verkloppen auf dem Marketplace.
Genau. Also geht auf jeden Fall jetzt an den Start, deswegen überlegt euch, was ihr machen wollt oder nicht. Ja. Dann zum Thema Vertrieb. Viele von euch kennen den Dienst Steam. Ich weiß nicht, also Rio, du kennst den, glaube ich.
Ja, klar.
Steam ist ein Anbieter also ein Online-Anbieter für Spiele. Genau. Und auch ein sehr beliebter sogar. Also ich habe heute mal so rausgekriegt, dass die wahnsinnig viele Kunden haben. Also ich bin echt erschrocken. Da geht's richtig rund. Und die portieren jetzt tatsächlich auf, was heißt portieren? Ich nehme das Wort zurück. Also sie bringen auf jeden Fall eine Steam-Version raus für Android und iOS. Und diese Also es ist in einem Interview gefallen.
Ja, gut.
Also kann man damit rechnen. Es wird wohl ein Thema sein und ein Thema werden. Ich meine, der Markt wird auch immer größer. Die werden blöd.
Passt ja auch zu den In-App-Billings. Ne? Steam wird dann wahrscheinlich eine App sein, in der man Sachen kaufen kann.
Ja, ist ja auch soweit in Ordnung, solange genug Mechanismen da sind, dass man nicht aus Versehen draufdrücken kann.
Noch mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben, das man nicht hat.
Genau. Also genau das Richtige für uns.
Ja, genau.
Dann die Honeycomb-Freude. Und zwar, es wurde ja auf dem Mobile World Congress das Acer Iconia vorgestellt. Ah. Das ist ja eins der eher günstigeren Kategorie und wurde vorgestellt mit Android 2.2. Und es hieß auch damals, naja, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und jetzt ist es ganz offiziell, es kommt mit Honeycomb auf den Markt. Also für die Leute, die sich für das Gerät interessiert haben, äußerst interessant.
Mich wundert, dass das überhaupt noch auf den Markt kommt.
Ja, Gott. Also es ist ein 10, ja, vielleicht jetzt mal rundum Informationen nochmal kurz zu dem Gerät. Es ist ein 10,1 Zoll Gerät und kommt mit 1280 x 768 Pixel dahin, beziehungsweise 7 Zoll Gerät mit 1024 x 600, mit 5 Megapixel Kamera und HDMI-Ausgang 1080p. Mhm. Der Prozessor, wollte ich jetzt gerade mal gucken. Ich sehe gerade überhaupt gar keine Angaben zum Prozessor. Jetzt bin ich aber hier auf dem...
Verrutscht.
Ich finde überhaupt gar keine Prozessorangaben. Ich habe hier so eine schöne Hardware-Liste zu dem Gerät, aber die Prozessorangaben fehlen noch. Gut, also ja, Acer ist grundsätzlich keine schlechte Firma. Die haben auch ganz brauchbare Notebooks.
Ich werde hier schon ganz hibbelig hier.
Wieso willst du eins haben?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, also nicht bei den vielen Tablets, die angekündigt werden. Kommt das irgendwie zum Vorschein? Durch was sondern die sich ab? Was ist das Besondere bei dem Iconia?
Ich denke, dass es eins der wenigen ist, das jetzt wirklich mit Honeycomb kommt.
Ach nee, alle neuen Tablets werden mit Honeycomb kommen. Alle. Sonst werden die nämlich nicht als Tablets geführt und gehen unter. Ja, ganz klar. Ich meine, alle müssen jetzt mit Honeycomb rauskommen.
Also es haben einige damit gerechnet. Also was man noch dazu sagen muss, ist nicht ganz so teuer. Mit $470 ist es überschaubar.
Okay. Na gut, du hast noch was Padkite-Video. Was ist denn das?
Ja, also das habe ich zufällig entdeckt bei der Webseite Android Pit. Vielen Dank. Ne? Also in einem Bericht. Und zwar, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe mir das Video angeguckt und da ging es einfach darum, ja, Maus auf dem Android. Was Quatsch ist, das hat mit Maus überhaupt nichts zu tun. Man muss sich das Video wirklich mal angucken, um zu sehen, was man da machen kann. Und zwar, jeder von uns hatte ja schon mal das Problem, dass wenn er mal Text markieren wollte oder was genaueres machen wollte auf dem Gerät, dass es mit dem Finger einfach gar nicht geht. Oder nur sehr schwierig geht. Und da gibt es eine Lösung von denen. Da gibt es auch jetzt eine Beta, die werde ich mir nachher mit Sicherheit noch runterladen. Oder ich werde es versuchen. Das mit einem kleinen Kreuz, also mit so einem Steuerkreuz zu lösen. Hört sich momentan banal an, aber guck dir mal das Video an, Rio. Mhm. Du wirst erstaunt sein. Also ich war sehr positiv überrascht, weil genau die Dinge, wo ich mich schon geärgert habe, das ist jetzt doch... Jetzt wollte ich da drauf tippen, jetzt habe ich doch was anderes angetippt. Oder jetzt wollte ich das markieren, habe jetzt doch eine ganz andere Zeile gekriegt oder so. Genau diese Probleme werden da angesprochen.
Okay.
Und finde ich sehr, sehr schön. Also das Video verspricht viel. Und das wäre jetzt eine kleine Adaption, die ich mir wünschen würde.
Okay.
Also wenn das mit der Beta tatsächlich so funktioniert, wie die das in dem Video zeigen, dann lass es auch drauf. Okay. Aber guck dir das Video mal an. Wie soll ich es erklären? Man hat einen Bereich. In diesem Bereich, wenn ich mich da bewege, zeigt er mir ein Steuerkreuz an. Ein ganz kleines, feines. Ja. Oberhalb des Fingers. Womit ich dann genau, so wie man es halt mit der Maus gewohnt ist, markieren kann. Oder anklicken kann. Das ist interessant bei Webseiten, wo man sagt, okay, ich will jetzt nicht die Mobile-Webseite, sondern die normale aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus Funktionalitätsgründen.
Ich glaube, das muss man sich wirklich angucken.
Genau.
Das kann man nicht beschreiben.
Das lässt sich unwahrscheinlich mehr beschreiben, aber guckt euch das Video an. Mhm. Es ist hochinteressant und das musste ich unbedingt heute erwähnen, weil das ist eins der Dinge, wo ich mir sogar on stock wünschen würde, solche Funktionalitäten. Also ich denke, Google kann vielleicht davon lernen und baut es vielleicht in den nächsten Versionen irgendwann mal ein.
Okay. Dann Apps der Woche!
The App of the Week! Ich habe was richtig Geniales.
Ja.
Was richtig Geniales habe ich. Wie gesagt, ich habe schon einen guten Finger. Da ist schon Hornhaut drauf. Lauter Ameisentod drücken.
Oh, das ist ja voll fies, das Spiel. Das ist ja nicht dein Ernst.
Wieso? Das ist ja nur ein Spiel, das ist ja nicht in Wirklichkeit so. Mann. Also, es laufen Ameisen über den Bildschirm und ihr müsst ihn mit dem Finger zerquetschen.
Weißt du, was Peter...
Ihr müsst schnell sein.
Weißt du, was
Peter
dazu sagt?
Er drückt auf eine Biene, die sticht nämlich. Und dann das ist die Runde vorbei.
Revenge!
Also es macht wirklich richtig Laune.
Das ist doch...
Wenn man einmal damit anfängt, Leute, da ist ich... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, eine Stunde gespielt. Mann. Und das ist für eine App viel. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall.
Okay. Also du hast Spaß dabei, ja?
Ja, also man muss auf jeden Fall die Ameisen tot drücken. Manchmal kommen auch größere, da muss man mehrmals drauf drücken. doch, dann machst du kaputt. Und man muss halt eben aufpassen, dass man keine Bienen erwischt, weil die Biene sticht und damit ist die Runde vorbei.
Also ich distanziere mich von den...
Es ist nur ein Spiel.
Ich distanziere mich von den Anwandlungen des Entwicklers, hier Tiere zu zertreten. Ja, aber ich werde es demnächst, ich werde es mal installieren und dann alles kaputt klatschen, was darum läuft.
Mach das.
Ich habe etwas, was nicht ganz so witzig ist. nämlich die App bei mir heißt Disaster Alerts. Und ja, da ist jetzt offenbar... den Dienst gibt es ja schon länger, offenbar hat jetzt aber einer auch die App auf Android gebracht, um eben zu schauen, wo und wie und was sind an aktuellen Katastrophen zu sehen. Auch mit Warnung und so weiter und genauen Informationen. Interessant, eigentlich ja auch nur für Erdbeben, Vulkanausbrüche, was heißt nur, Feuer, große Feuer und so weiter und so weiter, also so weiter. Weltweit übrigens funktioniert das, diese Warnungen. Und es ist aber zum Beispiel auch zu sehen, wenn man jetzt dort in der App auf, also Richtung Japan geht, dann steht da dort Tsunami drin, das Erdbeben und die Atomkatastrophe in Fukushima mit aktuellen Infos drüber. Auch der Radius und so weiter um das AKW, wo Strahlungen, wie stark die Strahlungen sind und so weiter und so weiter. Fantastische App, muss ich sagen, dass die auch gerade in diesem jetzt aktuellen Fall da so reagieren. Und gerade wenn man in so Gebieten ist, die wo öfters mal Katastrophen sind, dann, und das ist eigentlich überall möglich, ja, dann kann man diese App gebrauchen, beispielsweise auch gegen Flut oder bei Flut kann man also rechtzeitig Warnungen erkennen und sehen mit aktuellen Meldungen, so dass man dann im besten Fall noch sich in Sicherheit bringen kann oder eben dann sieht, ob es möglich ist, dass sich etwas verschlimmert in der Umgebung oder nicht. Und natürlich kann man da auch auf der ganzen Weltkarte sehen, was Sache ist und sich informieren auch über andere Sachen, auch wenn sie einen nicht direkt betreffen. Man kann auch das Ganze sogar in der Übersicht, in der Liste sehen, welche aktuellen Katastrophen, am Laufen sind. Ja. Ist auf jeden Fall sicherlich... ist auf jeden Fall eine App, die interessant ist und die helfen kann, wenn man in solchen gefährdeten Gebieten wohnt oder Urlaub macht etc.
Ja. Also ich guck mal die gerade an. Während du gesprochen hast, habe ich die mir schon installiert. Die ist übrigens gar nicht mal so groß mit 214 Kilobyte. Nein. Ist überschaubar. Meine Anwendung liegt immerhin bei 5 MB. Also insofern hast du definitiv den Gewinn heute, was die Größe betrifft.
Ja, die laden viel aus dem Netz natürlich nach, weil das müssen ja sowieso alles aktuelle Informationen sein und da wird viel aus dem Netz nachgeladen.
Also sehr interessant gemacht, gefällt mir sehr gut. Die werde ich auch drauf lassen, du. Mhm. Also das macht wirklich einen interessanten Eindruck und wer weiß, vielleicht werden wir ja früh genug informiert, wenn bei uns was passiert. Tschö,
ja. Damit sind wir wieder am Ende der Sendung.
Ich muss mal den Wir haben wieder ein bisschen überzogen heute, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Oh ja. Auf Podcast gibt es ja keine zeitlichen Verpflichtungen.
Ja. Gut, also, das war's wieder. Ihr könnt uns erreichen unter Twitter @AndroidCast, unter Facebook UncastPage. Oder sucht einfach nach Uncast bei Facebook. Ihr könnt eine E-Mail schicken uncast@zenetcast.com und die Hauptseite, wo ihr auch die ganzen sag's mir, die ganzen Folgen herunterladen können, auch im Open-Walkies-Format, die findet ihr auf uncast.zenetcast.com, auf die Mehrzahl achten. Und ich sag jetzt tschüss. Verabschiede mich von euch, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und tschüss.
Tschüss Leute und auch heute, die direkt zugeguckt haben. Dankeschön, die nächste Folge wird bestimmt genauso interessant.